Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr habt das Mikro jetzt auch an, hervorragend. Ich freue mich, euch zu sehen. Ihr Heiligen Gottes. Ich tendiere dazu, mich zu wiederholen, aber ich habe gehört, dass Wiederholen nicht schlimm ist, weil es ja wichtige Dinge auch irgendwie in unserem Gehirn verfestigt und weil es uns das Gefühl vermittelt, das in diesem Fall auch richtig ist, dass es stimmt, was wir da gehört haben. Und ich möchte wiederholen, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Alle, die wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben, die wir ihn angenommen haben, die wir uns ihm anvertraut haben oder die wir uns in seine Hände begeben haben. Und da sind wir schon ganz nah an dem Thema, über das ich letztes Mal gesprochen habe, nämlich darüber, dass wir der Ton sind und Gott der Töpfer ist. Alle wir, die wir uns haben einpfropfen lassen in den Ölbaum, in den Weinstock, und darüber möchte ich heute sprechen, der Jesus Christus ist. Wir befinden uns in einer Serie, in einer Predigtserie zum Thema Gebet, und nicht nur das, seit Anfang des Jahres haben wir nicht nur eine Predigtserie zum Thema Gebet und beschäftigen sich nicht nur die Kleingruppen mit dem Thema Gebet, sondern wir haben uns als Gemeinde gesagt, wir möchten einen Schwerpunkt bei allem praktisch, was wir tun als Gemeinde, darauf legen, dass wir beten und dass wir mit Gott interagieren, dass wir mit Gott kooperieren, dass wir mit Gott im Gespräch sind, dass wir nicht nur reden oder plappern wie die Heiden, wie es in der Bibel heißt, sondern dass wir auch hören von Gott. Das ist unser Wunsch. Petra hat von unserer Vision erzählt. Kinder und Jugendliche, und wenn es etwas gibt, wofür mein Herz schlägt, dann sind es Kinder und Jugendliche. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hatten wir eine Vision 2025. Wir haben 2021 formuliert, woran wir uns 2025 freuen möchten. Und ein Punkt davon war eine florierende, eine lebendige, eine erweckliche Kinder- und Jugendarbeit. Und zum Teil haben wir das erreicht. Und in diesem Jahr sind wir an einem Punkt, wo wir das hinterfragen, wo wir diesen Visionspunkt und auch die anderen Visionspunkte, ein weiterer Visionspunkt war eine vertrauensvolle, eine enge Beziehung jedes Einzelnen von uns zu Jesus Christus. Ein anderer Visionspunkt waren neue oder erneuerte Räumlichkeiten. Und ein weiterer Visionspunkt war, dass wir eine nach außen gehende Gemeinde sind. Eine Gemeinde sind, die die Stadt erreicht, die in der Stadt bekannt ist und von der wir wahrgenommen werden und wo die Leute uns als positiv wahrnehmen und beginnen, auch unsere Gottesdienste zu besuchen, unsere Veranstaltungen zu besuchen. Alles das, das hinterfragen wir gerade. Und das hinterfragen wir nicht als Leitung, schon auch als Leitung. Gestern saßen wir zusammen, Doro, ich und Lennart, unser Pastor, 8 Stunden haben wir miteinander verbracht, habe ich nachher ausgerechnet, und irgendwie vergingen die wie am Flug. Wir haben geredet, wir haben gebetet, wir haben miteinander gerungen. Was ist dein Wille, Gott? Was willst du? Was willst du im zweiten Halbjahr? Was willst du vielleicht schon vorausschauend nächstes Jahr? Was ist dir wichtig? Wo wollen wir hin? Auch da wieder dieses Thema Gebet, dieses Thema Dialog, dieses Thema Kooperation, Zusammenarbeit. Das ist das, bin ich überzeugt, was Gott mit uns, was Gott von uns möchte. Und ich habe das letztes Mal versucht auszuführen. Ich glaube, dass Gott in sich, dass er, indem er 3 Personen ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, schon als Gemeinschaft angelegt ist. Und ich glaube, dass wir da heute noch ein bisschen in die Tiefe gehen können. Gott möchte uns in diese Gemeinschaft mit einbeziehen. Und das ist Der Text, dem ich mich heute widmen möchte, dieser Text steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel und ich lese mal als erstes Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also Jesus steht da irgendwo in Israel, wie er das häufig gemacht hat, und spricht zu einer versammelten Menschenmenge. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Amen. Und eben traf ich Gäste und wir sprachen darüber, wo wir herkommen. Und also ich bin geboren in Unna in Westfalen und ich habe gesagt, einmal Westfale, immer Westfale. Aber aufgewachsen bin ich im Stuttgarter Raum und der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, hieß Weinstadt. Ehrlich, dieser Ort heißt Weinstadt, heißt er immer noch. Das ist ein Konglomerat von 5 Ortschaften, aber zusammen als Verwaltungsbezirk, als Stadt heißt dieser Ort Weinstadt. Und ein Klassenkamerad von mir, Freund wäre zu viel gesagt, dessen Eltern hatten ein Unternehmen, das hat Reben veredelt. Wisst ihr, was veredeln ist? Ich habe mir gestern noch mal ein Video angeschaut bei YouTube, weil obwohl ich diesen Klassenkameraden hatten und obwohl ich mich sogar erinnern kann, dass wir während der Grundschulzeit mal dieses Unternehmen besucht haben, wusste ich nicht mehr ganz so genau, wie das alles so funktioniert. Aber was die praktisch gemacht haben, ist, die haben Weinreben gezüchtet. Reben sind ja das, wo dann nachher die Trauben dran wachsen. Die haben Weinreben gezüchtet und haben sie dann an Weinstöcke, das ist das, was aus dem Boden rauswächst, das, was im Boden verwurzelt ist, also der Stamm sozusagen, haben die da dann eingepfropft. Und der Grund ist die Reblaus. Die Reblaus hat irgendwann, ich glaube im Mittelalter oder so, hat das angefangen, die Weinstöcke, also diesen Stamm befallen und dann war der nicht mehr gut. Dann konnten die Reben nicht mehr Saft bekommen und keine guten Trauben mehr tragen. Und um praktisch aber diese guten Weinsorten, Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling, zu erhalten, hat man herausgefunden, man kann praktisch diese Reben züchten und kann sie dann nehmen und in amerikanische Weinstöcke einpfropfen und die waren nicht anfällig für Rebläuse. Und ich fand das mega interessant. Das ist, also Lennart würde sagen, das ist jetzt Inzegese. Also es wäre zu viel in diesen Text hinein interpretiert, das jetzt so zu sagen. Aber ich fand es mega interessant, weil es gibt einen ähnlichen Text, auch wenn es mit einem Ölbaum ist. Aber das nehme ich mir jetzt mal raus, Römer 11, wo Paulus genau das sagt. Er sagt, dass wir praktisch eingepfropft sind in diesen Stamm Israels. Wir waren ja nicht, wir die Heidenvölker, die nicht jüdischen Völker, waren ja nicht von Anfang an Gottes Volk, sondern erst nachdem Jesus auf die Welt kam und sein vorbildliches Leben gelebt hat und gestorben ist für unsere Schuld und auferstanden ist, was zeigt, dass das möglich ist. Erst seitdem gibt es ja für uns eigentlich erst so wirklich die Möglichkeit, dazuzugehören zu Gott. Und also, was Marks Eltern gemacht haben, die haben Reben gezüchtet und die wurden dann eingepfropft in diesen Weinstock. Und das ist praktisch auch unser Privileg. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott, mit Jesus verbunden zu sein, zu interagieren, von seiner Kraft, von seinem Saft zu bekommen und dann gute Frucht zu bringen. Das so, sag ich mal, Punkt 1, meine Möglichkeit, mit Gott in engster Verbindung zu leben. Und das Spannende ist, und ich habe diesen Text heute Morgen nochmal gelesen, ich bin fast verzweifelt, ich dachte, Mensch, da kannst du 2 Stunden drüber reden oder auch nur 2 Minuten, aber was ist denn relevant? Und das ist irgendwie immer noch so mein Gebet, ich habe es Benny eben erzählt, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, habe ich heute Morgen was Relevantes zu sagen? So, gestern, ne, haben wir 8 Stunden darüber nachgehirnt, was sind die nächsten Schritte von Gott für diese Gemeinde. Und eigentlich habe ich die ganze Nacht weiter nachgehirnt, was sind die richtigen Worte heute Morgen für euch. Ich meine, die Bibel, da kannst du von vorne bis hinten durchlesen, da gibt es immer was zu sagen. Intellektuell, ganz einfach, praktisch, irgendwie letzte Schraube hinten links interessiert sowieso keinen. Aber was ist relevant? Was will Gott dir heute Morgen sagen? Und letztlich lag ich dann heute Morgen in meinem Bett oder auf meinem Bett und dachte so, Gott, ja, eigentlich genau das Thema, oder? Also geht ja auch so weiter. Da heißt es dann an einer Stelle, denn getrennt von mir, also so geht dieser Vers weiter, also ich lese ihn nochmal von vorne, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das Interessante finde ich, und ich finde es nicht zu viel interpretiert, und wenn man diesen gesamten Text liest, dann kommt das auch noch stärker durch. Das klingt ja irgendwie alles so ein bisschen passiv, ne? Also jemand züchtet eine Rebe, pfropft die in einen Weinstock ein und dann bringt sie Frucht. So. Aber es ist nicht passiv. Es ist eine aktive Entscheidung von uns. Und zwar jeden Tag, manchmal jede Stunde, jede Minute. Sich eingepfropfen zu lassen, eingepfropft zu bleiben und Gott, und das kommt gleich noch, an sich arbeiten zu lassen. Jesus war so, auch eben schon über einen im Moment in der christlichen Welt total berühmten Mann gesprochen, John Mark Comer, der hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch Leben vom Meister lernen. Und er beschreibt das in diesem Buch auch, wie Jesus gelebt hat. Und ich finde diese Bewegung unter anderem deshalb so cool, weil wir uns ganz lange mit den Briefen von Paulus beschäftigt haben und mit irgendwelchen eher regelhaften Gedanken. Auch dieser Autor hat am Ende, sag ich mal, hilft uns Regeln zu entwickeln, aber mal wieder auf Jesus zu schauen, mal wieder zu schauen, wie hat er denn gelebt? Wie war er denn ein Vorbild für uns? Und eine Sache, die er gemacht hat, ist, er hat sich hingestellt, er hat den Leuten von Gott erzählt, er hat ihnen Gottes Gnade nahegebracht, auch dadurch, dass er Menschen geheilt hat, dass Wunder geschehen sind, dass er in der Tat zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen hatte. Aber er hat niemanden gezwungen. Er hat alles gesagt, er hat alles gemacht. Und dann mussten die Leute am Ende selber entscheiden. Und wenn sie gesagt haben, ja, fand ich spannend, boah, cooles Wunder, aber jetzt gehe ich mal wieder, Kühe müssen gemolken werden, Falafeln werden kalt, was auch immer, dann hat er sie gehen lassen. Er hat niemanden gezwungen, er hat niemanden überredet. Er hat es gesagt. Und er hat es getan. Und ich glaube, er war attraktiver als irgendjemand sonst. Und trotzdem, kann man sich's vorstellen, haben die meisten nicht reagiert. Haben gesagt, nö, ist also schon irgendwie cool, aber ja. Selbst am Kreuz, der römische Hauptmann, kürzlich erst gelesen, Lukas-Evangelium, Mega-Story, oder? Jesus wird gekreuzigt, der Vorhang im Allerheiligsten reißt durch. Zugang zu Gott ist offen, Sonnenfinsternis und wenn man dann die anderen Evangelien noch dazu nimmt, Tote erstehen auf und all diese Dinge. Und der Hauptmann, boah ja doch, das war glaube ich schon echt jemand Besonderes, ja. Aber das war's so irgendwie. Also es bleibt Entscheidung, es bleibt, ich glaube, manchmal tägliche, manchmal stündliche, manchmal minütliche Entscheidung, insbesondere, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, auch Kapitel 15 im Johannesevangelium, erster Vers, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht tragen. Und jetzt noch mal ein bisschen Weinbaulehre, die Folie mit dem Bild bitte. Ich wünschte so, ich könnte sagen, ja, habe ich schon in der Grundschule gelernt. Habe ich vielleicht auch, aber ich habe es zwischendurch wieder vergessen. Aber dieses Bild habe ich gefunden, gestern Abend noch im Internet und da sind so zwei Schnittstellen eingezeichnet. Der Sommerschnitt und der Winterschnitt. Und das ist eigentlich ja auch irgendwie gar nicht so wichtig, wann was irgendwie wo abgeschnitten wird, denn das weiß ja der Weingärtner. Aber was mir total wichtig ist, ist, und das, so heißt es da ja auch schon, selbst die Reben, die gute Frucht bringen, werden beschnitten. Das gehört einfach dazu. Und dieser Sommerschnitt, habe ich dann noch gelesen, der ist dafür da, dass das ganze Laub die Trauben, die Früchte nicht bedeckt, weil sie sonst nicht genug Sonne abbekommen. Also es ist praktisch unumgänglich, dass beschnitten wird. Und ich hebe das so hervor, weil es irgendwie manchmal in mir drin so ist, okay, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Irgendwie war Gott wohl nicht zufrieden, dass ich jetzt eine Leidenszeit durchleiden muss oder dass ich jetzt ja fast irgendwie sowas wie bestraft werde. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und wir haben ja noch andere Bilder. Also worauf ich ja gerade eingehe, ist so die Bilder, die Positionen, die wir einnehmen können, wenn wir beten. Wir sind ja in einer Predigtreihe zum Thema Gebet und eine ist eben Töpfer und Ton und eine andere ist Weinstock und Reben und eine weitere wäre zum Beispiel Henne und Küken. Gott sagt, ich möchte meine Kinder unter meinen Flügeln sammeln wie die Küken. Total schönes Bild irgendwie, oder? So Wärme, Geborgenheit, Schutz, voll cool. Und ein weiteres Bild ist uns auch allen bekannt, ne? Hirte und Schafe. Und wenn wir dann Psalm 23 nehmen, dann heißt es dort, dass dann kommt da diese Passage mit diesem finsteren Tal, oder? Wisst ihr, ne? Oder? Und auch da so überhaupt kein Anklang an Schuld, überhaupt kein Anklang an irgendwas falsch gemacht oder an weggelaufen, so wie beim verlorenen Schaf oder so, ne? Sondern gehört einfach dazu. Also Leid gehört einfach dazu, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das Leben wehtut, gehört einfach dazu. Und das Schöne ist aber, und dafür möchte ich Werbung machen heute Morgen, das Schöne ist, wenn das im Zusammenhang, und dann sind wir wieder beim Bild vom Weinstock und den Reben, wenn das im Zusammenhang mit Gott passiert, dann kommt etwas Gutes dabei heraus, nämlich Frucht. Und wenn ich an Frucht denke, kleiner Ausflug, muss ja sozusagen praktisch sein, Galater 5, Vers 22, wir alle wissen, was da steht, die Früchte des Geistes. Da heißt es, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht, vorher wird beschrieben, was so dabei rauskommt, wenn nicht der Heilige Geist in unserem Leben herrscht, wird eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden und diese drei sind doch schon mal mega Hammer, oder? Also Liebe, Freude, Frieden, also wenn das die Frucht ist, dafür, dass man jemand kurz so Schnips macht, nehme ich. Das ist doch das, womit wir eigentlich unser ganzes Leben beschäftigt sind, oder? Wir sind doch praktisch, wenn wir ehrlich sind, wir, die Menschen um uns rum, sind doch praktisch unser ganzes Leben damit beschäftigt, widersprich mir, vielleicht nicht jetzt öffentlich, sonst kommen wir doch in Diskussion, aber nachher, komm gerne zu mir, wenn du es anders siehst, bitte. Ehrlich gemeint, damit sind wir doch beschäftigt. Unsere Zeit, unser Geld und unsere Energie da rein zu investieren, geliebt zu sein, wenn wir charakterlich weit genug sind, vielleicht auch andere lieben zu können, Frieden zu haben, also irgendwie so einen Zustand des Gelassenseins, des Zufriedenseins, des Glücklichseins, um mal andere Worte, die vielleicht in unserer Sprache besser passen, zu nehmen. Und Freude zu haben, Spaß zu haben, lachen zu können, uns entspannen zu können. Das ist doch das, womit wir die ganze Zeit beschäftigt sind, oder? Und es klappt doch so selten. Und hier ist der Weg, behaupte ich jetzt einfach mal. Nicht, dass ich ihn immer gehen würde, nicht, dass ich hier stehen könnte und sagen könnte, ja, mache ich seit 3 Jahren, klappt immer. Nein, wir sind doch alle zusammen unterwegs, oder? Und dass ich hier heute Morgen stehe, ist ja vielleicht schon ein bisschen mehr als Zufall, aber es ist ja nicht irgendwie, weil ich der bessere Christ bin oder der Heiligere oder sonst irgendwas, sondern wir teilen doch die gleichen Lebenserfahrungen. Wir fallen und stehen wieder auf, wir fallen und stehen wieder auf. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen. In dieser Passage vom Weinstock und den Reben, Johannes 15, geht Jesus spannenderweise genau darauf ein. Wir hätten gar nicht zu Galater 5, Vers 22 weiterblättern müssen. Er schreibt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Das ist schon mal Hammer. Also macht das mal. Also hier nochmal Werbeblock, die Bibel. Heute Nachmittag setz dich hin, mach mal so ein kleines Bibelstudium. Es gibt ja inzwischen Apps, da kann man Suchworte eingeben oder so zum Thema Dreieinigkeit. Gibt es auch schon immer so vorgefertigte Bibelarbeiten und so, ne? Bibel.de oder so. Guck dir das mal an, also wie eng die sind. Und auch hier, also ne, da haben wir den Weinstock, da haben wir den Weingärtner. Da haben wir die Früchte des Heiligen Geistes, die sind immer zusammen irgendwie, die hängen immer zusammen rum, die drei. Und dann wollen sie uns noch dabei haben, dann wollen sie mit uns noch in Dialog sein, dann wollen sie uns noch möglichst eng dabei haben. Und so sagt Jesus das, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Warum? Ja, weil der Vater, weil Jesus, weil der Heilige Geist uns in dieser Einheit, wir sprechen ja vom dreieinigen Gott, drei Personen und doch einer, dabei haben möchte. Wenn ihr mir, und jetzt kommt's, und das ist, ich glaube, dann ist eigentlich auch schon gut so. Also, jetzt kommt's. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Also gibt's doch einen Knackpunkt. Also bei Gehorsam hört's bei mir auf. Das ist ja wohl so ein altertümliches Wort. Nee, danke. Freiheit und Gehorsam. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben leben. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Und ich finde, also als ich das heute Morgen gelesen habe, mir ging es wirklich so. Ich dachte so, wie passt das zusammen? Gehorsam, Liebe, Liebe, Gehorsam. Und das ist dieses Paradox, wo wir, glaube ich, Gott bitten müssen, dass er es in unserem Herzen auflöst. Dass Gehorsam und Liebe sich nicht gegenüberstellen. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Jesus war gehorsam. Er hat das nicht aus Spaß gemacht, Mensch zu werden, sich einzuschränken. Ich glaube, als Gott war es schöner. Hat man mehr Freiheiten, sage ich mal. Aber er ist Mensch geworden. So. Und er ist sogar gestorben, hat er auch direkt davor nochmal gesagt. Habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf? Muss das wirklich so? Und dann hat er, was hat er gesagt? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und da sind wir beim Kern des Ganzen. Es geht um deinen Willen. Wohin richtest du deinen Willen aus? Oder ich? Ich nehme mich nicht aus. So, wohin richten wir, worin richte ich meinen Willen aus? Was will ich? Will ich? Ich will Frieden, Freude, geliebt sein? Ja, will ich. Aber will ich es selber schaffen oder vertraue ich mich an? Lasse ich mich einpfropfen? Lasse ich mich beschneiden? Vertraue ich, dass Gott einen guten Weg für mich hat? Vertraue ich, habe ich letztes Mal gesagt, wir brauchen so einen Rahmen für unser Leben. Vertraue ich, dass Gott für mich ist? Das ist rechte obere Ecke, Gott ist für mich. Vertraue ich, dass Gott gut ist, linkere obere Ecke, Gott ist gut. Vertraue ich, dass er die Macht hat und dass er will, dass ich Frieden und Freude und Liebe habe. Und auch das habe ich letztes Mal gesagt, empfangen kommt vor geben. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, so, jetzt erstmal 3 Jahre lang tadelloses Lieben aller Menschen um dich rum und dann gucken wir mal, ob du auch noch von mir was zurückkriegst. Nein, so war er nicht. Er ist gekommen, er hat gedient, er hat gelehrt, er hat geheilt, er hat Wunder getan. Er hat den Leuten gesagt, was sie wissen müssen, damit sie ihr Leben ändern können. Empfangen kommt vorgeben. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinen Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Das ist Jesus' Ziel. Er will uns nicht knechten, er will nicht, dass wir irgendwie leiden, damit er sich darüber freuen kann. Die Liebe freut sich nicht darüber, wenn jemand anders leidet. Sie leidet mit. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus will, dass unsere Freude vollkommen ist. Aber jetzt kommt wieder der Hammer. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Also es ist irgendwie so, als hätte die Liebe ein Ziel. Als hätte die Liebe das Ziel, sich zu multiplizieren. Als hätte die Liebe das Ziel, wiederum andere Leute in diese Liebesbeziehung, die Gott in sich schon hat und darstellt und in die er uns einbeziehen will, wiederum andere Leute noch wieder mit einzubeziehen. Und da können wir uns nicht ausklinken, aber die spannende Erfahrung ist, und viele Leute berichten mir das, die diesen Schritt gehen und die regelmäßig Jesus bezeugen in ihrem Bekanntenkreis oder auf der Straße oder in Afrika oder sonst wo, dass eine wahnsinnige Freude sie erfüllt, wenn sie anderen Leuten von Jesus erzählen oder das getan haben. Und das ist, wieder zurück zu unserem Gemeindeleitungsklausurtag, etwas, das wir auch für uns erkannt haben. Und das ist etwas, was auch niemals, behaupte ich jetzt mal, aus auch einer neueren und wieder erneuerten Vision dieser Gemeinde herauszunehmen sein kann, weil es im Herzen Gottes ist. Er wünscht sich Menschen in die Liebesbeziehung, die er in sich hat und in der er uns mit einbezieht, wiederum andere Menschen mit einzubeziehen. Das ist sein Wunsch, aber es führt nicht dazu, dass uns etwas fehlt. Es führt nicht dazu, dass uns etwas abgeht. Es wird dazu führen, dass die Freude und dass der Frieden und dass das Bewusstsein des Angenommenseins, des bedingungslos und unveränderbar Geliebtseins von Gott in uns nur umso größer wird. Wir haben einen großen Gott, der hat die Welt erschaffen, oder? Er hat es geschafft, dass jemand, der tot war, Jesus Christus, der 3 Tage lang oder 2 Nächte lang tot war, wieder lebendig geworden ist. Was für eine Perspektive für uns. So manchmal, wenn es um das Thema Leid geht, dann denken wir, boah, den anderen Leuten, die sich nicht um Gott kümmern, die geht es so viel besser. Erstens stimmt das nicht. Also wenn ich mir angucke, wie viele Familien kaputt gehen, wenn ich mir angucke, wie viele Kinderseelen geschädigt werden, dadurch, dass Familien kaputt gehen, wie viel Streit in dieser Welt ist, wie viel Bosheit, dann stimmt das einfach nicht. Es ist nicht so, dass der durchschnittliche Mensch, der ohne Gott unterwegs ist, dass es dem besser geht. Und selbst wenn es so wäre, hätten wir immer noch eine bessere Perspektive, oder? Ewiges Leben bei Gott. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Psalm 73 öffnet Gott Asaf mal die Augen darüber. Da lamentiert er auch und sagt, boah, den anderen geht es allen besser und die machen sich über dich lustig und denen geht es so gut und dann geben die noch an und sagen, Gott gibt's nicht und solche Sachen. Und dann irgendwann öffnet Gott ihm die Augen und sagt, dann sagt er, ich war wie ein Tier vor dir. Und das ist unsere Entscheidung. Wollen wir wie Tiere sein oder wollen wir uns von Gott führen lassen? Ich hab noch eine Sache mitgebracht, den Rest lasse ich, weil es ist auch schon lang genug gewesen. Zeig mal die nächste Folie. Das ist meine Herausforderung für dich heute. So, wir haben gesagt, Gott ist für dich, Gott ist gut und vor allem er hat die Macht und den Willen, dich zu unterstützen, dich voranzubringen, dich zur Blüte zu bringen, aus dir deine Fähigkeiten herauszuholen, deinen Charakter zu verbessern. Und er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Aber vor allem, und das möchte ich einmal herausstellen, Gott ist ein mächtiger Gott. Und kürzlich hörte ich so ein Lobpreislied und dann wurde das irgendwie jäh unterbrochen und dann kam so eine Proklamation und ich habe sie geliebt irgendwie. Erst fand ich sie ein bisschen verstörend, aber dann war es so, und dann sagten die so, wenn es für Gott kein Problem ist, warum sollte es dann für mich ein Problem sein? Und das ist so das, was ich dir gerne in die Lobpreiszeit mitgeben möchte. Wenn es für Gott kein Problem ist und was auch immer vielleicht gerade dein Problem ist oder dein nächster Schritt, mit dem du haderst, oder vielleicht hast du kein Problem, dann darfst du Gott gleich einfach nur loben. Aber wenn da irgendetwas ist, dann okay, dann nimm das mal und dann sag mal, ist es für Gott ein Problem? Und wenn du ja sagst, gut, dann ist es für Gott ein Problem. Du, dann weiß ich aber leider auch nicht. Dann müssen wir nochmal irgendwo anders nachfragen oder so. Weiß ich nicht so. Aber wenn du für dich sagen kannst, für Gott ist es kein Problem. Und wenn du die Rebe mit dem Weinstock verbunden bist, wieso sollte es dann für dich ein Problem sein? Und natürlich fühlt es sich trotzdem wie ein Problem an. Und natürlich ist es trotzdem schwer. Aber meine Ermutigung heute, und dann habe ich dir diesen Vers noch mitgebracht, Philipper 4, Vers 13. Alles ist mir möglich durch den, der mich mit Kraft erfüllt. Stell dich einfach im Lobpreis mal hin und sag, Gott, ich glaube, dass du groß bist. Und ich glaube, wenn du das glaubst, dass das für dich kein Problem ist. Und ich vertraue mich dir an, ich lasse mich einpfropfen und ich lasse mich von dir beschneiden, wenn es sein soll. Aber ich vertraue dir, dass bei dir der Friede ist und ich vertraue dir, dass bei dir die Freude ist und ich glaube, dass du mich liebst. Es ist kein Problem für dich und ich glaube, dass du dieses Problem mit mir überwinden wirst. Und wenn das okay ist, wenn du dann merkst, ja, das ist gut, dann super, preis Gott weiter. Und wenn nicht, wir haben ein Gebetsteam, Petra steht bereit, oder? Ja.
Und Vincenzo und Renate.
Mega, genug Leute da. Das sind liebe Leute, die werden dich sicherlich nicht schief angucken. Sie werden freundlich mit dir zusammen vor Gott treten und werden versuchen, deinen Sieg mit dir zu erringen. Amen.
Amen.